Mein Thema heißt Identität mit Christus. Ja, ich weiß, es ist Ranne-Schlechin. Seit 2 Jahren habe ich eigentlich in meinem Hauskreis seit 6, 7 Jahren. So, wir sind noch nicht fertig, wir entdecken immer wieder was. Und ihr werdet merken, obwohl der Titel ähnlich ist, da sind so viele Facetten aus der Bibel, die dieses Thema behandeln. Denn Christsein ist nichts anderes als Christus ähnlich zu sein. Identität mit Christus, / Sünde überwunden. Christen lieben dieses Thema Sünde. Durch die Erkenntnis der Sünde werden wir überhaupt zu Christen. Stimmt's? Und dann ist man Christ, ist man happy. Warum? Alle Sünden sind uns vergeben worden. Dann geht das Leben so richtig los. Und dann ist man so richtig heiß und erzählt jedem davon, dass man richtig neu geboren ist. Und dann kommt ein alter, viel mehr wissende Bruder oder eine Schwester in Christus und sagt, Momente mal, so leicht geht das nicht. Wenn du dich genau beobachtest, wirst du merken, dass hier und da irgendwelche Kleinigkeiten nicht in Ordnung sind. Also, das mit dem Happy Sein soll es mal sein, lasse sein, denn so perfekt bist du nicht. Dann sind welche, die das so wohlmeinend ausdrücken, dass man sich irgendwie doch bei Selbstbetrachtung doch gar nicht so sauber findet, ne? Wie am ersten Tag. Und da gibt es ja so viele Theorien. Die einen sagen, wenn du sündigst, also die Aktion der Sünde, wenn du eine Sünde begehst, musst du diese Sünde bekennen, reumütig sein, damit Gott dir nochmal vergibt. Und immer wieder und immer wieder. Und dann kommt mir so der Gedanke, was machst du denn, wenn du die Sünde vergessen hast? Was machst du denn? Wird sie dir trotzdem vergeben? Oder sagt Gott, da hast du einen schwarzen Fleck, damit hast du ein Problem. Also Sünde ist eine Art Begleiterscheinung als Störenfried bei uns Christen. Stimmt's? Irgendwie. Wir beten für Heilung. Es kommt keine Heilung. Dann sagt einer, der es besser weiß als wir, der sagt, in deinem Leben stimmt was nicht. Du musst genau hinschauen, denn bei Gott ist alles in Ordnung. In seinem Wort ist alles in Ordnung. Also, dann stimmt mit dir was nicht. Sonst hättest du die Vergebung. Wenn alles in Ordnung wäre, müsstest du eigentlich die Ehrung deines Gebetes bekommen, oder? Dann stimmt irgendwas doch nicht. Und so geht man von dieser Zuversicht in den Zweifel hinein. Und so weiter und so fort. Es ist das Anliegen von Gottes Kindern. Also, ich meine mit Gottes Kindern Menschen, die Christus als ihren Herrn und also erstmal Retter und Herrn angenommen haben. Neugeboren, sagt man heute. Wir wollen Gott durch ein vorbildliches Leben gefallen. Stimmt's? Ist auch so. Wenn man sagt, möchtest du Gott gefallen, sagen wir, ja, natürlich. Und da gibt's ja so, von Jesus selbst gesprochen, die Summe aller Gebote. Du sollst deinen Gott mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft, diesen Gott sollst du lieben. Und das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben für dich selbst. Bleiben wir erstmal beim Ersten. Mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Wer schafft das? Wer schafft das? Keiner von uns. Oh, oh. Hm. Aber wir wollen Gott doch durch ein vorbildliches Leben gefallen. Und scheitern wir schon am ersten von 2 Geboten? Ich habe eigentlich all meine Texte mitgebracht, allerdings will der Computer sie heute nicht ausdrucken. Also müsst ihr mir glauben oder notieren und nachträglich lesen. Also wenn ich sage, wir wollen als Christen Gott durch unser vorbildliches Leben gefallen, meine ich natürlich, so wie die meisten von uns das mit vorbildlich verstehen. Die meisten verstehen sündenfrei. Der Mann, die Frau, ist auf der Hut. Wir überprüfen, was wir sagen. Wir überprüfen, was wir tun. Wir überprüfen, was wir denken. Wir überprüfen sogar, was wir empfinden. Denn irgendwie könnte irgendwas Gott nicht gefallen. Merkt ihr, wie stressig das ist? Das macht keinen Spaß. Wenn du so leben musst, dass du ständig überprüfen musst, was sage ich gerade, was denke ich gerade, was empfinde ich gerade. Im 1. Korinther 6 lese ich die Verse 9 und 10, da steht, ist euch denn nicht klar, dass wir Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht. Wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder, kein Räuber. Man könnte die Liste auf 630 Gebote so weiter, 613, fortsetzen. Sprich, keiner von uns. Wir sind also, wenn man solche Verse liest im Neuen Testament, richtig drauf eingeschärft, Gott richtig zu gefallen. Wir wollen das Richtige tun, oder? Ich mag solche Dinge, weil ich bestimmt 20 Jahre meines Lebens darunter gelitten habe, Gott zu begreifen. Und wenn man so gestresst durchs Leben geht, als Christ, läuft man Gefahr, eigentlich die Freude dran, Christ zu sein, überhaupt zu übersehen. Also, lass uns mal jetzt, da es um das Thema Sünde überwinden geht, einige Dinge betrachten. Erstens, welche Konsequenz hat die Sünde? Zweitens, ist es als Christ möglich, sündenfrei zu leben? Drittens, welche Bedeutung und Tragweite hat die Kreuzigung Jesu? Und letztens, viertens, welche Konsequenz hat das für mein Leben? Beziehungsweise, wie sieht mich Gott? Erstens, welche Konsequenz hat die Sünde? In Römer 6, 23 steht ganz knapp in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Worten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Klares Statement. Nun, wie definiert die Bibel die Sünde? Gott gibt einen Katalog mit 613 Geboten und Verboten. Wenn du ein einziges von diesen 613 brichst, hast du eine Sünde begangen. Und es gibt ein paar heikle Sünden drin. Zum Beispiel, wenn du zweifelst, ist es Sünde. Wenn du nicht aus Glauben handelst. Es geht also nicht nur um Ehebrechen, Menschen töten, klauen, seine Frau schlagen zum Frühstück oder all diese Dinge. Nein, weil wir Christen haben unsere Schwerpunkte, gerade wir Evangelikalen, wir haben unsere Schwerpunkte. Schwerpunkt 1, Sex außerhalb der Ehe. Schwerpunkt 2, Homosexualität. Schwerpunkt 3, helft mir doch, kennt ihr alle? Schwerpunkt 3, Abtreibung. Das sind so die Dinge. Es ist so pervers, dass in den USA, wenn jemand sich als Präsidentschaftskandidat zur Wahl stellt, dann muss er diese drei Punkte, der muss zu diesen drei Punkten Stellung beziehen und danach entscheiden die Christen, ob sie ihn wählen oder nicht. Wie krank ist das denn? Spielt keine Rolle, ob der Typ ein notorischer Lügner ist. Ist egal. Hauptsache, er klingt in diesen drei Punkten so, wie wir uns das gerne hören wollen. Er muss sagen, ich bin gegen Abtreibung. Dann sind, wow, den wollen wir wählen. Nein, für Gott ist Sünde allein gedanklich, wenn man sich gegen jemanden ärgert. Das ist Mord. Gottes Heilungsmaßstäbe sind sehr hoch. Da kommen wir nicht dran. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ganze Gesetz zeigt eins. Das ist nämlich der Heiligungsrahmen Gottes. Du schaffst es, 613 richtig zu berücksichtigen. Und dann sagt Gott, das ist okay. Aber wir erkennen dadurch, und das sagt die Bibel auch, das Gesetz ist der Spiegel, der uns unsere Unfähigkeit zeigt, Gott zu gefallen. Die Konsequenz daraus ist, wir müssen erkennen, dass wir einen Erlöser brauchen. Dafür ist das Gesetz da. Und weil das Gesetz durch Menschen nicht erfüllbar ist, hat Gott einen geschickt, der das Gesetz erfüllt, Jesus Christus. Ist das nicht gut?
Ah, genau das.
In Jakobus steht, Kapitel 2, Vers 10.
Ihr wisst,
Jakobus spricht die jüdischen Christen an. Wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, der macht sich damit an allen Punkten des Gesetzes schuldig. Wenn jemand, und das ist die Konsequenz, wenn niemand aus eigener Kraft Gottes Heiligkeitsansprüchen genügen kann, muss er sich zum Kreuz hin bewegen. Nur so geschieht das. Es ist also wichtig, wenn man über Sünde spricht, erstmal über die Unfähigkeit jedes Einzelnen in diesem Raum zu sprechen, diese Unfähigkeit vor Augen zu führen, du schaffst das nie. Wenn jemand kommt und euch in irgendeiner Form irgendeinen Vorwurf macht, schönen Gruß von Lasso, sag ihm, nimm mal den Balken aus dem eigenen Augen. Und dann kommst du wieder zu mir. Ich meine nicht, wenn jemand euch einen guten Rat gibt, ich meine die Heiligen unter uns, ich meine die Pharisäer, die wissen, was richtig ist. Die meine ich. Das sind die, die immer einen Grund finden, warum das Unerklärliche erklärbar ist. Das sind die, die erklären werden, warum dein Gebet keine Hörung hat. Das sind die, die in dein Herz irgendwelche Zweifel einsehen, hineinsehen. Die meine ich, die schickst du weg. Denn die sind genauso wie du. Zweiter Punkt. Ist es als Christ möglich, sündenfrei zu leben? Was denkt ihr? Wer ist für ja? Wer kann als Christ sündenfrei leben? So. Ich denke, das war klar genug. Deswegen, angefangen mit Petrus, zeigt die Bibel, ich rede da vom Neuen Testament, ne, dass es unmöglich ist, egal wie gut wir es meinen, sündenfrei zu leben. Wenn dem so ist, woher kommt dann unsere Heilsgewissheit her? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? Wenn man uns war, bist du neugeboren, sagen wir ja. Und dann ist es, kommst du in den Himmel, sagen wir ja. Aber du bist doch gar nicht so sauber. Du handelst immer noch nicht perfekt. Sehen wir, woher kommt dann unsere Heilsgewissheit her? Ich liebe es. Die Botschaft des Evangeliums ist eine einfache Botschaft für Analphabeten. Jeder versteht das. Ich meine damit nicht dich, ich meine denn ein Verständnislevel. Gott hat es richtig so niedrig gemacht, dass jeder verstehen kann, worum es geht. Wenn man Paulus rausnimmt, alle anderen Apostel, bis auf Matthäus, was waren das? Fischer? Und deswegen ist es so wichtig zu begreifen, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Schlichte Botschaft, du musst nur glauben. Was glauben ist wichtig. Du musst glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Du musst glauben, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag. Und dann sagt die Bibel, dass du errettet bist. Da steht nichts drin, du musst irgendwas tun. Du sollst glauben. Man wird für gerecht erklärt, Passivform. Wer erklärt mich zum Gerechten? Mache ich das? Macht das der Pastor? Machen das die Ältesten? Machen das die wohlmeinenden Geschwister, die alles besser wissen? Meine Gerechtigkeit ist mir geschenkt worden. Und wer erklärt mich für gerecht? Das ist passiv. Ich erkläre mich nicht. Gott erkläre mich durch das Blut Jesu zum Gerechten. Er sagt nicht, weil du dich gut verhältst, er sagt, weil du glaubst. Wir sind also nicht in dem Tun, wir sind in dem Sein. Wer bin ich, ist erstmal wichtig. Standortbestimmung. Man wird, Römer 10, 10, ich habe geglaubt, also bin ich gerettet. Man wird für gerecht erklärt, wenn man im Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Jesus erfüllt das Gesetz. Er stirbt für mich. Ich glaube, deswegen bin ich. Ich handle desto, deswegen bin ich, sondern ich glaube, deswegen bin ich. Ich handle nicht, um zu werden, sondern ich glaube, um zu werden. Und da sieht man ein bisschen die Tragweite der Kreuzigung. Morgen feiern wir Pfingsten. Ne? Pfingsten wird im Alten Testament in einem völlig anderen Rahmen dargestellt. Mose ist auf dem Berg Sinai. Was gibt es auf dem Berg Sinai? Die 10 Gebote. Das ist Pfingsten. Mose geht, kommt, Er verbringt dort 40 Tage in Gottes Gegenwart. Da unten sind die Israelis. Die haben kurz davor, an dem Tag, wo Mose auf den Berg gegangen ist, haben sie Gottes Macht gesehen und gehört. Blitze, Donner, der ganze Berg hat gezittert. Alles war schwarz von davor auch. Die hatten so viel Angst. Die haben gesagt, Mose, du alleine, du sprichst mit ihm und wir bleiben hier. Kaum ist Mose oben auf dem Berg, machen sie sich ein goldenes Kalb und feiern einen anderen Gott. 40 Tage. Mose kommt runter. Das war Pfingsten 1. Der ist so sauer, der muss nochmal hoch. Und der muss nochmal runter, weil die ersten beiden Tafeln kaputt gemacht hat. Ich glaube, wenn er mit dem Gesetz von Gottes Hand geschrieben ins Camp rein, dann wären die Leute alle umgefallen. Denn das war Gottes Wort auf dem Tablet. Das ist mein. Es steht so nicht drin. Das ist das, was ich glaube. Er kommt zum zweiten Mal, aber der hat was vor. Der sagt, so, ihr untreues Volk, wer ist auf Gottes Seite? Es gibt 12 Stämme. Wie viele Stämme haben sich auf Moses Seite gestellt? Nur seine Familie, die Leviten. Und dann sind sie durch ins Camp. Pfingst 1, 3000 Personen sind gestorben. Die Leviten haben ihre eigenen Leute, 3000 Leute aus dem eigenen Volk umgenietet, damit Gott das ganze Volk nicht vernichtet. Viele, viele, viele Jahrhunderte später steht Petrus am Pfingsten in Jerusalem ohne Mikrofon und spricht die neue Allianz aus. Du glaubst, du wirst gerettet. Juden verstehen das. Wisst ihr warum? Weil sie genau wissen, wie unmöglich es ist, das Gebot überhaupt einzuhalten. Deswegen, als man ihnen gesagt hat, du brauchst nur zu glauben, damit du gerettet wirst, haben sie gesagt, ja, 3000 Personen, Pfingst 2, sind zum Leben gekommen. Gott liebt Symbolik in der Bibel. Das ist Pfingsten. Und so ging die Kirche, die wir sie kennen, heute los. Und Pfingst 2. Wer glaubt, wird gerettet, nicht wer sich heilig verhält. Und es ist wichtig, dass uns immer vor Augen geführt wird, wir können nicht, auch wenn wir versuchen sollen. Es ist wichtig zu wissen, dass das Wollen erstmal von Gott kommt. Das Können wird von Gott kommen. Denn wenn wir einmal im Himmel sind, dann heißt es, würdig ist das Lamm. Punkt. Es wird niemals heißen, würdig ist das Lamm. Und ich, weil ich doch so gut handle. Nein, würdig ist das Lamm. Es ist das Werk eines Einzelnen. Und damit haben wir nichts zu tun. Wir sind Nutznießer. Es ist wichtig, dass es immer wieder, denn der Teufel wird kommen und sagen, guck, wie du dich verhältst. Und du antwortest, ich bin nicht perfekt, aber er, Jesus, er ist meine Gerechtigkeit. Er spricht mich gerecht. Er hat dafür gesorgt, dass ich Kind Gottes bin und Gottes Verheißungen als meine erwarten darf. Juhu! So ist es. Das nennt man Christsein. Natürlich ist die Sünde ein Problem. Aber Gott hat niemals gesagt, weil du nicht perfekt bist, liebe ich dich nicht. Sonst hätte er uns gar nicht gerettet. Nächster Punkt. Hier steht, weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Ich wiederhole Hebräer 10, Vers 10. Weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Es ist interessant, wenn man den ersten Korintherbrief liest, kann ich euch nur empfehlen. Der erste Korintherbrief ist ein Bashing. Das ist ein Christenbashing vom Feinsten. Paulus spricht die Korinther an und sagt, ihr streitet euch. Der eine geht mit der Frau seines Vaters aus und das alle anderen finden das super. Ihr bringt einander vor Gericht, vor Nichtchristen, statt untereinander das zu regeln. Die Liste ist lang. Ihr achtet nicht mal das Mahl des Herrn und so weiter und so fort. Es ist eine lange Liste. Aber wisst ihr, wie das anfängt? Der Korintherbrief. Paulus spricht die Heiligen in Korinth an. Der Brief ist an die Heiligen nach Korinth gerichtet. So, wie kann man Menschen, die sich nachweislich, schriftlich so schlecht verhalten, als Heilige bezeichnen? Die Sicht Gottes
auf seine Kinder ist die Sicht eines heiligen Vaters auf seine heiligen Kinder. So wie die Wurzel, so die Früchte. Weil Gott heilig ist und uns heilig gemacht hat. Wehe, wenn einer von euch seinen Bruder, seine Schwester anders bezeichnet als heilig. Dann habt ihr mit Gott persönlich zu tun. Denkt dran, ich bin heilig. Steht hier. Wir sind jetzt ein für allemal geheiligt. Das steht in Hebräer 10, Vers 10. Da spricht jetzt ein Heiliger zu euch. Wenn ihr nach Hause geht, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe heute einen Heiligen gesehen. Denn mit diesem Opfer, Vers 14, mit diesem einen Opfer hat Jesus alle, die sich von ihm heiligen lassen. Wer heiligt? Jesus. Wer wird geheiligt? Ich, du. Mit diesem einen Opfer hat Jesus alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Völlig und für immer. Hebräer 10, Vers 14. Muss man sich richtig auf der geistlichen Zunge ergehen lassen. Mit diesem einen Opfer am Kreuz hat Jesus Christus jeden von uns, der sich von ihm heiligen lässt, durch den Glauben, völlig, nicht teilweise, sondern völlig, meine alten, meine gegenwärtigen, meine zukünftigen Verfehlungen, völlig, ein für allemal und für immer, nicht für eine kurze Zeit, sondern für immer. So steht in der Bibel und so spricht und so denkt Gott über jeden seiner Kinder. Eigentlich habe ich innerlich schon Halleluja geschrien, aber das ist Gottes Sicht auf uns. Welche Konsequenz hat das für mein Leben? Hebräer 10, Verse 16 und 17. Da beschreibt der Verfasser den neuen Bund. Der zukünftige Bund, den ich, so spricht Gott, mit ihnen, mit uns, schließen wird so aussehen. Ich, sagt der Herr, werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde an ihr in ihr Innerstes schreiben. Gott schreibt sein Gesetz in uns durch seinen Heiligen Geist. Vers 17. Und dann heißt es weiter. Gott spricht, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Jesus hat das Thema Gebot eins für allemal abgeschlossen. Wenn jemand für eine Handlung verurteilt wird, dann wird kein weiterer Mensch für dieselbe Handlung verurteilt. Und weil Jesus dieses Thema für uns eins für allemal beseitigt hat, wird Gott uns deswegen nicht mehr verurteilen. Es geht also hier, aufpassen, ich habe jetzt nicht gesagt, geht nicht raus und sagt, der Lasso hat gesagt, ich darf huren und machen, was ich will, denn mir ist alles vergeben, jetzt darf ich mich austoben. Er hat es gepredigt und jetzt ist alles frei. Das habe ich nicht gesagt. Denn wenn jemand das so versteht, dann würde ich sogar an seine Rettung zweifeln. Wisst ihr, wenn man einem Menschen etwas schuldet und dieser jemand uns diese Schuld erlässt, wäre mein automatischer erster Gedanke Dankbarkeit, oder? Also zu denken, ja, Jesus hat mich frei gemacht von all meiner Schuld, jetzt darf ich erst recht mich wie ein Schwein verhalten, dann habe ich nicht verstanden, worum es geht. Dann habe ich überhaupt nicht verstanden, wer Jesus ist und was er da für mich getan hat. Es geht hier um keinen Freibrief für irgendeine sündhafte Handlung. Es geht mir vielmehr um die Erkenntnis meines Zustands. Es geht nicht darum, was ich mache, sondern wer ich bin. Wer bin ich? Ich bin ein durch Christus Vergebener. Und weil mir vergeben wurde in Christus, bin ich frei. Es gibt keine bessere Freiheit, als die Freiheit, Nein zu sagen. Die Freiheit, nicht zu saufen, nicht zu huren, nicht irgendwas zu machen, zu klauen, zu lügen. Wenn man frei ist und das nicht tun muss, merkt man in sich. Ich muss es gar nicht. Als ich Christ wurde, 83, da waren viele hier noch nicht geboren, hat man mir gesagt, ein guter Christ, der tut dies nicht, der tut das nicht. Da hat man vieles gesagt. Kino war dabei, Disco war dabei. Ich glaube, heute sagen die Jungs nicht mehr Disco, ne? Wie nennt ihr das? Club oder so, ne? Oder immer noch Disco, ich weiß es ja nicht. Also, so meine Zeit ist es Disco.
Ein guter Christ geht nicht in die Disco, der macht dies nicht, der macht das nicht. Ein guter Christ, der steht jeden Morgen früh auf, bevor der Hahn kräht, hat er schon 2 Seiten seine Bibel gelesen. Am Ende des Jahres hat er alle 66 Bücher mindestens einmal gelesen. Er muss dies, er muss das und, und. Es war eine lange Liste und ich hatte keinen Bock. Mir fiel Bibel lesen schwer. Dieses du musst. Einmal, 1,5 Jahre später, war ich in der Disco. Naja, ich ging sowieso, ich habe nicht aufgehört. Ich ging regelmäßig in die Disco. Mit wem auch immer. Nun, mitten auf der Tanzfläche, bei dieser Lautstärke, eine Disco ist laut und ich bin nikotinallergisch. Das heißt, 1/2 Stunde nachdem ich in der Disco war, hatte ich sowieso Atemprobleme. Augen waren rot und trotzdem, du atmest durch den Mund, du tanzt auf der Tanzfläche, du schwitzt wie was weiß ich was. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, muss ich duschen, alles, damals hatte ich noch Haare. Also ich musste mir die Haare waschen, ich musste richtig duschen, Klamotten lüften, sonst konnte ich nicht mal schlafen, weil alles zu war durch die Allergie. Also bin ich an diesem Tag, das war Mai und ich war 26 und es war laut und ich höre diese sanfte Stimme, die mir sagt, schämst du dich nicht? Du schwitzt, du tust dir weh, du machst deinen Körper kaputt. Es ist einfach dämlich. Ich hörte in dieser riesen Lautstärke, wie Gottes Geist mir sagte. Er hat mir den Spiegel vorgehalten. Weißt du was? Mir hat kein Pastor gesagt, du gehst nicht in die Disco. Ich fand dasselbe dämlich. Das war mein letztes Mal in der Disco. Seitdem war ich nicht mehr da. Es fehlt mir auch nicht. Was ich damit sagen will, ist, wenn Gott dich frei macht, dann macht er dich wirklich frei. Wenn Gott Menschen, es gibt viele Probleme in der Gemeinde, viele Menschen kämpfen mit Sachen, die hier nicht besprochen werden. Gerade Christ, gerade Männer. Pornografie ist ein Thema. In allen Gemeinden. Menschen quälen sich, die disziplinieren sich, die versuchen aus eigener Kraft und merken, immer wieder kommen sie zu ihrer Zigarette, zu ihrem Alkohol, zu dem, zu jenem. Die haben ihre Bindungen, die hier nicht sichtbar sind. Aber wenn Gottes Geist dich frei macht, dann musst du nicht mehr dich disziplinieren. Es geht niemals als Christ darum, sich so zu verhalten, dass Gott happy ist. Es geht darum, sich so verändern zu lassen, dass wir glücklich sind. Das macht Gott durch seinen Geist. Und wenn ich von Identität spreche, spreche ich gerade von dieser Kraft, die uns die Überwindung des Alltags ermöglicht. Und das macht Gott. Und dann bist du frei. Dann musst du nicht mehr. Und wenn das kommt, dann ist die Lust nicht mal da. Das ist Freiheit, wenn die Lust nicht mal da ist. Du musst dich nicht, ja, heute mache ich nicht, morgen. Nein, es ist ja nicht wie das Essen, dein Lieblingsessen. Also in meinem Fall wäre eine Schokocroissant, ne? Zu sagen, ja, ich sehe sie und jetzt. Eigentlich wäre die Befreiung in dem Fall bei mir, ich sehe eine Schoko. Das sind nicht mal Schokocroissants, das ist falsch. Schokobrötchen, Pain au Chocolat. Die sind so, die sind zylindrisch, da sind 2 Stangen Schokolade drin. Ja, Blätterteig, ne? Kennt ihr? Wenn, ja, Schokocroissants gibt es ja in Deutschland, so ein Quatsch gibt es bei den Franzosen nicht. Also, ein Pain au Chocolat. Wenn ich ein Pain au Chocolat, wenn das Sünde wäre und ich wäre da und ich würde so an dem Feinbäcker vorbeigehen und ich hätte nicht diese, ich muss haben. Befrei sein heißt zu gucken, nehmen, hinlegen und kein Gefühl dafür zu entwickeln. Das ist Freiheit. Disziplin wäre sehen, haben wollen und sagen, gehen. Das ist das, was wir tun. Das ist keine Freiheit. Denn irgendwann stolpern wir drüber, spätestens wenn die Kamera aus ist und keiner guckt, schnell. Gott möchte uns da, wo wir richtig schwach sind, stark machen. Pfingsten ist der Anfang der Sichtbarkeit von Gottes Wirken in uns. Wir alle haben etwas, wovon die Propheten geträumt haben. Gottes Geist in uns nicht unterschätzen. Ich fasse zusammen. Nicht, was ich machen kann, bringt mich Gott näher, sondern was Jesus durch die Kreuzigung vollbracht hat, versetzt mich in den Zustand eines Kind Gottes. Ich wiederhole, es ist nicht, was ich machen kann, was mich Gott näher bringen kann oder bringen wird, sondern es ist das, was Jesus durch die Kreuzigung vollbracht hat. Das versetzt mich in den Zustand eines Gotteskindes. Die Sünde überwinde ich nicht durch meine Handlung. Die Sünde überwinde ich durch den Geist Gottes in mir. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Ermutigung geben für wer ihr seid. Das Thema war Sünde überwinden. Und die
Der Schluss ist, wir haben die Sünde überwunden. Nicht wir, sondern Christus in uns. Amen.